Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen.
Wann ist als Unternehmer gut nicht mehr gut genug? Und was braucht es wirklich, um den entscheidenden Sprung vom erfolgreichen Geschäftsmann zum echten Unternehmerleader zu schaffen? Mein heutiger Gast zeigt mit einer beeindruckenden Entwicklung, dass der Weg zur wahren unternehmerischen Wirkung immer bei der eigenen Identität beginnt. Weil uns seit der letzten Folge viele spannende Fragen erreicht haben, spreche ich heute erneut mit Stefan Mehrath, Deutschlands Unternehmercoach Nummer 1. Mein Gast kennt den Unterschied zwischen oberflächlichem Wachstum und nachhaltiger Transformation. Er weiß genau, was es bedeutet, als Unternehmer plötzlich zu spüren, dass bisherige Erfolge gar nicht mehr erfüllen und man bereit ist für das nächste Level. Mein heutiger Gast hat aus dieser Erkenntnis eine klare Philosophie entwickelt, die er bis heute in seinen Bestsellerbüchern wie Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und seinem neuesten Werk Die Schwarzgurt-Unternehmer weitergibt. Dabei geht es ihm nicht nur um Umsatzsteigerung oder Effizienz, sondern darum, Unternehmer zu befähigen, ihre wahre Identität zu finden und daraus eine Vision zu entwickeln, die weit über das eigene Unternehmen hinausreicht. Wie aber gelingt die Transformation vom guten Unternehmer zum echten Schwarzgurt-Unternehmerleader? Über das und viele weitere Insights sprechen wir mit meinem heutigen Gast. Deswegen trägt die Podcast-Folge auch den Titel Vom Überleben zur Wirkung. Stefan Mehrath über den Sprung zum Schwarzgurt-Unternehmer. Herzlich willkommen zurück, lieber Stefan.
Ja, freut mich, wieder da zu sein.
Ja, uns haben ja ganz viele Fragen seit der letzten Folge erreicht. Deswegen haben wir uns ja entschieden, noch eine weitere Folge aufzunehmen. Cool. Sehr viele hat es draußen inspiriert. Wir haben sehr viele positive Kommentare bekommen, die gesagt haben, Mensch, erzähl uns doch mehr. Vor allen Dingen die Unternehmer, die vielleicht aus einer Krise hervorgegangen sind, die sagen, Mensch, jetzt will ich aber noch mehr erfahren. Wie hat er denn da weitergemacht? Und das führt mich auch zu meiner ersten Frage direkt. Stefan, viele Unternehmer kommen ja irgendwann an den Punkt, an dem gut einfach nicht mehr gut genug ist. Ja, erinnerst du dich noch an den Moment in deinem Leben, als du das gespürt hast, so, jetzt bin ich bereit fürs nächste Level?
Das gab eine ganze Reihe von solchen Momenten. Ich glaube nicht, dass es da nur einen Moment gibt, sondern es war eher eine Stufenabfolge. Die erste Stufenabfolge hatten wir im letzten Podcast schon, wo ich sagte, okay, ich habe einen Fehler bei der Insolvenz gemacht und jetzt habe ich angefangen zu lernen.
Ja.
So, und da war mein Ansatzpunkt eigentlich nur, ich wollte erstmal ein stabiles Unternehmen aufbauen, mein zweites Unternehmen, das funktioniert und das auch Geld verdient. Das war sozusagen mein Ansatzpunkt.
Ja.
Und das habe ich dann erreicht irgendwann und habe dann auch, also es hat gut funktioniert. Nur zugleich habe ich in dieser Zeit, es war einerseits eine innere Leere gespürt und dann hatte ich in diesem Unternehmen immer noch eine ganze Reihe von Konflikten mit Mitarbeitern, mit Kunden, also es hat wirtschaftlich funktioniert, aber sozial betrachtet würde ich sagen, hat es nicht wirklich funktioniert. So, und das war so die zwei Themen, die mich beschäftigt haben und bei der Lehre kam dann irgendwann eine Antwort. Ich hatte auch das letzte Mal schon berichtet, da kam dann 2004, kam eine Unternehmerin auf mich zu, um sich von mir coachen zu lassen. Ja. Ich wäre da selbst gar nicht auf die Idee gekommen. Die hat es dann weitererzählt, dann kamen noch welche und noch welche und noch welche und irgendwann fand ich Coaching viel spannender und sinnvoller als Software, was mein zweites Unternehmen war. Und dann war meine Entscheidung, das war so der nächste Schritt, mach doch was, wo du wirklich spannend findest und einen Sinn dahinter siehst. Und das war dann der Beschluss, mein zweites Unternehmen zu verkaufen und Unternehmercoach zu gründen, was dann 2007 war.
Wow.
So, und da war dann für mich der Ansatzpunkt, okay, jetzt will ich was machen mit einem wirklichen Nutzen für die Kunden, was mir einen Sinn gibt, mit Mehrwert und ohne diese Konflikte, die ich in meinem zweiten Unternehmen noch hatte. Das hat mich dann erstmal auf ein neues Level dann geführt bei Unternehmercoach. Und auch bei Unternehmercoach gab es immer wieder Punkte, wo ich merkte, das ist es noch nicht. Ich nenne mal zwei von denen. Mhm. Das eine war 2015, da war ich mit 13 Kunden im Grand Canyon. Da haben wir ein dreiwöchiges Seminar gemacht. Stimmt. Davon zwei Wochen im Canyon und eine Woche hinten dran auf einer Ranch.
Okay.
So, und im Canyon unten auf dem Colorado waren wir raften. Mhm. Und das Geile da unten ist, da gibt es kein Netz. So, und wenn ich jetzt mal die Frage stelle, auch den Zuhörern, wann war das letzte Mal, dass du 2 Wochen am Stück kein Netz hattest? Die Frage habe ich mir 2015 gestellt und meine Antwort war 1995, also 20 Jahre zuvor. Und ich glaube, das ist bei vielen anderen auch so.
Ja.
So, und das führte bei einigen der Teilnehmern erstmal zu leichten Entzugserscheinungen. Ist nicht doch irgendwie, haben wir nicht doch Netz, neue E-Mail und auf Facebook, was da alles passiert und so. Und dann so nach 2-3 Tagen liest es nach und plötzlich hat sich alles geändert. Die Art, wie wir miteinander gesprochen haben, wir haben uns dabei wieder in die Augen geschaut, wir haben uns gespürt, die Gespräche wurden sehr viel länger, die wurden sehr viel intensiver. Es entstand eine unglaubliche Bindung zwischen allen Teilnehmern. Es war eine, ja, also allein durch die Umgebung eine sehr abenteuerliche und auch verspielte Umgebung. Mhm. Und wir waren alles Unternehmer und natürlich wollten wir hinterher was Großes reißen sozusagen. Ja. So, und dieses Gefühl, also zwischen Nähe, Verspieltheit, Experimentierfreude, Abenteuer und was reißen wollen, das hat mich damals nicht mehr losgelassen. Und ich habe mich gefragt, okay, kannst du das, was du am Canyon erlebt hast, auf irgendeine Art und Weise transferieren in dein Coaching- und Seminarunternehmen? Mhm. Kannst du schaffen, deine Seminare so zu bauen, dass die Teilnehmer das gleiche Erlebnis haben wie die Teilnehmer am Canyon? Ja. Ist zugegebenermaßen schwierig, weil die Natur...
Netz abstellen sind schwer.
Die Natur kann man nicht so richtig mitnehmen, aber zumindest was dort emotional bei den Teilnehmern passiert ist. So, und das hat mich auf ein ganz anderes Level gebracht, wie ich mit meinen Kunden umgehen will, was ich meinen Kunden an Erlebnis bringen will, wie auch meine Beziehung mit den Kunden sein soll. Und das haben wir dann die nächsten, ich würde mal sagen, 3 bis 5 Jahre wirklich umgebaut, sodass man das Gefühl auch wirklich jetzt beim Seminar erleben kann, ohne die Natur logischerweise und ohne das kalte Wasser, und hat mich auf der Kundenseite auf ein neues Level gebracht. Und dann gab es 2022 nochmal so eine Situation. Also muss man sagen, die Kunden waren mega begeistert, hat super funktioniert. Die Leute aus dem Team, die fanden das, was wir machten, sehr, sehr sinnvoll. Und trotzdem hatten wir eine ziemlich hohe Fluktuation, die dazu führte, dass von Anfang 2022 waren wir 16 Mitarbeiter und im Mai 2022 waren wir noch 12 Mitarbeiter.
Okay, wow.
So, und das hat mich dann zu der Frage gebracht, muss ich nicht auf eine andere Art und Weise führen? Und ich meine, auf der rein sachlichen Ebene, die haben alle einen guten Job gemacht, die fanden das sinnvoll. Also da waren viele positive Aspekte. Mhm. Aber wenn ich mir die Frage gestellt habe, haben wir wirklich ein Team? Oder noch radikaler die Frage, erlebt sich das Team so wie damals die Teilnehmer am Canyon? Ja. War die Antwort nein. Okay. Und das war für mich der Punkt, wo ich mir dachte, Mensch, als Unternehmer, du hast ja ein unglaubliches Privileg. Du kannst das Unternehmen ja so gestalten, dass es dein Innerstes zum Ausdruck bringt. Und mein Innerstes, das habe ich da im Canyon gespürt. Also schaffst du jetzt ein Team, das sich genauso anfühlt wie am Canyon. Das war meine Aufgabe 22, wo ich nochmal auf ein Level gekommen bin. Also es war immer eigentlich eine Art von Schmerz oder Unzufriedenheit. Beim ersten Mal, wo ich merkte, okay, mit der Software komme ich nicht mehr weiter. Beim zweiten Mal, wo ich merkte, naja gut, ich mache einen guten Job bei meinen Kunden, aber so richtig die Beziehung stimmt nicht. Und beim dritten Mal mit den Mitarbeitern stimmt die Beziehung auch nicht. Und aus dem Schmerz raus kam dann der nächste Level. Das war eigentlich immer bei mir sozusagen der nächste Schritt.
Aber hochspannend, weil ich glaube, an den Punkt kommen viele und doch ist es schwer, sich das einzugestehen, dass dann doch irgendwas fehlt, obwohl man sagt, Wirtschaft lässt sich nicht ablehnen und sagt, ist alles da, es funktioniert, alle sind eigentlich happy, bis auf die Tatsache, dass dann doch Leute gehen. Und man denkt, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ne? Mhm, genau. Und trotzdem ist es dann die Veränderung, die dann was ausmacht. Ne?
Ja.
Welche entscheidende Veränderung hast du denn persönlich erlebt, als du begonnen hast, nicht nur größer im Sinne von Umsatz, sondern auch größer im Sinne von Wirkung zu denken? Mhm.
Also das hat tatsächlich nach dem Canyon angefangen, wo ich dachte, okay, wir müssen eine andere Beziehung untereinander aufbauen, weil ich gesehen habe, was auch bei den Teilnehmern nach dem Canyon passiert ist im Sinne von Wirkung. Und für mich eins der zentralen Punkte war überhaupt erstmal über Wirkung nachzudenken. Wir hatten es in der letzten Folge schon ganz kurz angesprochen. Ich war jetzt vielleicht bei 70, 80 Seminaren als Teilnehmer.
Ja.
Ich habe kein einziges Seminar erlebt, wo der Seminarleiter ein halbes Jahr später fragt, was ist denn jetzt die Wirkung gewesen von dem Seminar? Alle fragen sie nur, wie zufrieden bist du? Also ist meine Schlussfolgerung gewesen, die interessieren sich gar nicht für die Wirkung, die interessieren sich für die Begeisterung und fertig. Und ich habe mich ehrlicherweise auch nur begrenzt für die Wirkung interessiert, erst ab dem Canyon. Und dann haben wir angefangen, hinterher Umfragen zu machen. Hey, was hat sich denn bei dir ergeben nach dem Seminar? Wenn sich was ergeben hat, wie kam es zustande? Was waren die Erfolgskriterien? Wenn sich nichts ergeben hat, was hat dich davon abgehalten? Was hätten wir noch tun können, damit du es hinkriegst? Das heißt, allein mal die Frage nach der Wirkung zu stellen. Und das machen total wenige, auch in anderen Branchen nicht. Ich hatte mal eine Teilnehmerin im Seminar, die hat so Pressearbeit für Unternehmen gemacht. Und dann hat sie als Kennzahl gehabt, wie viele sozusagen Sichtkontakte gibt es. Also wenn sie einen Artikel irgendwo veröffentlicht, wie groß ist die Auflage? Und wenn sie dann halt in auflagenstärkeren Zeitungen was veröffentlicht, besser. Mhm. Das war sozusagen die Kennzahl. So, dann später hat sie ein Stück geschiftet und hat anderen geholfen, ihre Bücher über Pressearbeit zu vermarkten. Ja. Und dann hat sie angefangen zu messen, okay, durch meine Pressearbeit, wie viele zusätzliche Bücher werden denn jetzt verkauft? Also eine völlig andere Frage und das ist eigentlich die einzig relevante Frage.
Total.
Und die Antwort war nahezu null. Da ist es erstmal drauf gekommen, die Pressearbeit bringt gar nichts. Ich muss, wenn ich Bücher vermarkten will, muss ich andere Mechanismen suchen. Und die meisten fragen sich zwar den ersten Schritt sozusagen, ja, wie viel Leute sehen den Artikel, aber den zweiten Schritt, der für den Kunden relevant ist, wie viele Bücher oder wie viel sonst irgendwas verkauft er, fragen die gar nicht.
Ja.
Und diese Frage zu stellen, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Schlüssel.
Hat wahrscheinlich, hast du es auch so erlebt, auch natürlich Auswirkungen, wie anziehend die Seminare dann sind. Ne? Weil wenn du diese Erfahrungen nach außen tragen kannst, sprichst du ja auch eine ganz andere Kundengruppe an in dem Moment, die genau diese Veränderung auch suchen für sich. Ne?
Absolut. Ich meine, gut, auch andere verkaufen die Veränderung. Ich meine, es gibt ja kaum Seminaranbieter, der nicht irgendwelche Erfolgsstorys auf der Webseite hätte. Ist klar, nur die Frage ist, okay, ich habe 5.000 Leute in meinem Seminar, wie viel von den 5.000, also einer hat sicherlich eine Erfolgsstory, die er auf die Website schreiben kann.
Ja.
Aber wie viel von den anderen 4.999? Das ist die interessante Frage.
Ja, also, total spannender Aspekt. Auch das vielleicht für die Zuhörer nochmal interessant, auch danach vielleicht mal Seminare auszusuchen.
Mhm.
Oder auch bei sich mal zu gucken, ob es die Seminare, die man vielleicht abgetan hat nach dem Motto, ja, war ganz nett, ob die vielleicht bei einem trotzdem mehr Wirkung erzielt haben. Oder was es war, sind es die emotionalen Seminare gewesen? Oder waren es die Geschichten, war es das Mitnehmen, war es die Nachbetreuung, was auch immer. Also mal ganz anders aus der Perspektive zu denken, was hat mir persönlich denn tatsächlich nach einem Seminar am meisten geholfen? Und woran habe ich mich am meisten weiterverändert? Ne? Finde ich einen ganz spannenden Aspekt.
Und als wir da angefangen haben, wirklich diese Frage systematisch zu stellen, wir haben so viele Antworten an der Stelle gekriegt. Das war manchmal Leute, die nach dem Seminar noch mit anderen Seminarteilnehmern Kontakt hielten und dann regelmäßig hatten, einmal die Woche und sich austauschen, weil sonst sackt es nach dem Seminar relativ schnell ab. Durch diese Art des Austauschs, dann haben die sich immer gegenseitig wieder hochgezogen und die Wahrscheinlichkeit, dass was umgesetzt wurde, war viel größer. Und so haben wir, es waren ein paar hundert kleiner Punkte, die wir praktisch daraus gelernt haben und die nach und nach in die Seminare umgebaut. Also es ist nicht eine Maßnahme, die auf 90% Umsetzungsquote führt, sondern das sind also deutlich über 100 Maßnahmen gewesen.
Ja, ich glaube, du musst ja auch erstmal ein Gefühl dafür kriegen, ist es jetzt eine einzelne Sache oder hat die einzelne Geschichte vielleicht bei ganz vielen funktioniert?
Genau.
Jeder beschreibt sie vielleicht anders. Auch das braucht ja Zeit, um es zu verarbeiten. Sagen, steckt derselbe Mechanismus vielleicht dahinter tatsächlich?
Genau.
Also finde ich total spannend. Was ist denn aus deiner Erfahrung der größte Denkfehler, den Unternehmer machen, wenn sie versuchen, mehr zu erreichen, ohne zuerst die innere Haltung und Einstellung zu verändern?
Naja gut, ich meine, wenn ich anfange, mehr zu erreichen, dann geht es meist in Richtung mehr bei den Zahlen. Und mehr bei den Zahlen, dann bin ich sehr stark ego-orientiert.
Ja.
Und über diese Ego-Orientierung, das führt in dem Unternehmen zum unglaublichen Druck, zum Verkaufsdruck. Und das werden alle, das werden die Mitarbeiter spüren, das werden die Kunden spüren. Und für mich einer der wichtigsten Punkte, als ich begriffen habe, was waren die Konflikte in meinem zweiten Unternehmen, dann war es genau diese Ego-Orientierung. Ich wollte Wachstum, ich wollte die Zahlen nach vorne kriegen. Und jetzt haben wir alle schon mal erlebt, wir waren mit jemand im Restaurant Abendessen. So, mhm. Und der andere war jetzt, sagen wir mal, nicht sonderlich gut drauf. Und mhm. Wenn wir dann rausgekommen sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gut drauf waren, wenn wir aus dem Restaurant kommen, auch nicht so hoch.
Ja, absolut.
So, jetzt gehen wir mit jemand anderem essen, der ist gerade frisch verliebt, super happy und strahlt einfach vor Freude und vor Glück. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns das irgendwie ansteckt, ist doch einigermaßen hoch. Mhm. Kommen wir auch besser raus. So, und das Gleiche gilt auch für dieses Thema Ego-Orientierung. Wenn ich nur sozusagen auf meinen eigenen Gewinn, auf meine eigenen Zahlen gucke, auch das ist ansteckend und es führt dazu, dass die Mitarbeiter nur noch auf ihre Zahlen gucken und mhm. dann viel Spaß bei der nächsten Gehaltsverhandlung. Und die Kunden nur noch auf ihre Zahlen gucken, viel Spaß bei der nächsten Preisverhandlung. Und das heißt, diese Ego-Orientierung, die führt zu Konflikten außerhalb von mir und davon wegzukommen. Und deswegen gibt es bei uns im Unternehmen, es gibt keinerlei Umsatzziele, haben wir nicht, brauchen wir auch nicht. Mhm. Unsere Haltung ist eher, wie können wir anderen helfen, weil was dann zurückkommt ist, wie können die uns helfen? Und es gibt viele Kunden, die uns fragen, hey, wie können wir dir eigentlich helfen? Gut, ich habe da eine Antwort, empfehle meine Bücher weiter, schon.
Absolut.
Aber allein, dass der Kunde fragt, und nicht nur einer, sondern viele, wie kann ich dir helfen? Oder dass meine Mitarbeiter fragen, wie kann ich dir helfen? Kleine Geschichte, ich mache normalerweise meine eigenen Seminare. Das heißt, das ist Publikum, die meisten kennen meine Bücher. Das mhm. ist mir sehr vertraut, habe ich sehr oft gehalten. Was ich eher wenig mache, sind Auftritte vor größeren Publikum außerhalb. Ich kann es, aber bin dann immer ein bisschen nervös. So, und da war jetzt letztes Jahr, waren wir beim Creator Festival und da habe ich bei so einer Nebenbühne vor etwa 1000 Leute eine Rede gehalten und war im Vorfeld ein klein wenig nervös. Das hat mein Team mitgekriegt und dann haben die mir eine halbe Stunde, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, haben die mir eine Karte überreicht und da war dann irgendwie von Glückwünsche bis, hey, du hast eine geile Message. Also alles, was mich unterstützt hat, wo ich mir dachte, wie geil ist so ein Team, wo das erstens mitkriegt und zweitens sich dann noch Gedanken macht, wie können sie mich unterstützen, dass ich dann in dieser Situation auch wirklich mit einer ganz anderen Energie liefern kann. Ich glaube, das machen nur ganz wenige Teams. Und da hinzukommen ist, weil ich mich halt zuerst frage, wie kann ich meinem Team geben, wie kann ich meinen Kunden geben und auch das kommt zurück.
Absolut. Ja, die klassische Reziprozität.
Ja. Ja,
genau. Aber was ganz oft unterschätzt ist, das Gesetz der Resonanz, wie man so schön auch sagt, mhm. ne? Gib du Dinge und verhalte dich so, dann bekommst du auch bestimmte Dinge wieder zurück. Du musst nur die Geduld haben manchmal auch. Ne?
Und diese Ego-Orientierung loszuwerden, ist halt richtig schwer. Ich meine, viele haben am Anfang von der Gründung die gar nicht, sondern wollen irgendwas Gutes machen. Natürlich gibt es auch welche, die irgendwie diesen Marktschreiern hinterher rennen mit ganz viele Millionen in ganz kurzer Zeit. Und
die ohne Aufwand.
Ja, ohne Aufwand natürlich, also die gibt es auch, aber viele wollen am Anfang schon irgendwas Cooles machen. So, und irgendwann während des Unternehmerseins mache ich dann die Erfahrung, oh, mein Konto leert sich langsam und in dem Moment setzt diese Ego-Orientierung ein.
Ja.
Und wenn ich die jetzt nicht mehr losgelassen kriege, wenn es dann wieder besser ist, dann habe ich mein ganzes Unternehmen, meine ganze Kultur verändert. Dann bin ich ab diesem Moment nur noch auf die Zahlen fokussiert und das verändert alles und nicht zum Positiven.
Ja, vor allen Dingen dein Führungsstil, die Sicht der Dinge. Also sehr oftmals veränderst du dich erstmal innerlich, du wirst nervöser, du achtest auf andere Dinge. Mhm. Vielleicht geht auch das Vertrauen in dem Moment zurück.
Absolut,
du misst mehr der Controlletti auf einmal wieder. Das verändert natürlich die Führungsart. Und deine Mitarbeiter spüren das ja sofort.
Ja.
Und dann ist natürlich die Frage, ja, war das jetzt vorher authentisch, was er gemacht hat oder nicht? Weil wenn er jetzt auf einmal anders ist, ja, hat er uns das vorher nur vorgespielt oder nicht? Da kommt ja so eine Spirale in Gang, die viele Unternehmer ja auch kennen. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade wichtig, du hast vorhin schon gesagt, das Thema Unternehmercoach, jemand nebendran zu haben, der einen auch in so einem Moment mal abfängt und sagt, das, was du mir jetzt erzählt hast, wie du jetzt mit der Situation umgehst, hast du dir da auch schon mal Gedanken gemacht, wie das vielleicht Auswirkungen auf deine Mitarbeiter hat? Mhm, und dann so einen ersten Impuls mal zu setzen, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht dazu.
Ja.
Oh, spannend, da muss ich meine Aktion vielleicht wieder anders steuern. Ne?
Ich finde es nebenbei ganz witzig. wenn ich ein Seminar mache, ich mache ja zum Beispiel auch ein Führungsseminar.
Ja.
Und bei dem Führungsseminar sind auch in der Regel 2, 3 meiner Mitarbeiter dabei.
Mhm.
Und am Anfang erkläre ich den Teilnehmern, hey, diese 2, 3 Mitarbeiter von mir sind jetzt auch während des Seminars eure Testmitarbeiter. Wenn ihr eine Idee habt, was ihr jetzt bei euch im Unternehmen umsetzen wollt, was ihr euren Mitarbeitern sagen wollt, dann geht mal zu ihnen hin und sagt es ihnen, sie haben die Anweisung, euch ein ehrliches Feedback zu geben. Und die meisten Unternehmer sind sowas von verblüfft, wie das ehrliche Feedback ausfällt. Also wirklich mal ein Testmitarbeiter, ich meine, das muss ja nicht mal beim Seminar sein, vielleicht auch aus dem Bekanntenkreis mal jemand zu fragen, hey, du bist Mitarbeiter, wenn ich so und so mit dir umgehe, wie würdest du denn reagieren? Also allein das mal zu machen, das öffnet oft so die Augen.
Total, vor allen Dingen ist es ja immer noch in einem geschützten Rahmen. Ne? Also du hast immer noch eine Möglichkeit, darauf zu reagieren und auch vielleicht Dinge dann nochmal anders zu machen im eigenen Alltag. Wenn du das im eigenen Unternehmen probierst, hat das natürlich auch die Wirkung. Die Frage ist immer, kriegst du die ehrliche Antwort, weil da bestehen die Abhängigkeiten. Das ist so dieses, du kannst keine objektive Meinung erwarten von jemandem, den du eigentlich abhängig gemacht hast.
Exakt.
Also unheimlich spannender Gedanke. Wie gelingt es denn Unternehmern, das Unternehmen auch ohne ihre tägliche Präsenz aufzubauen? Das ist auch ein ganz spannender Aspekt, über den wir vorhin schon gesprochen haben, wenn sie gleichzeitig aber so den Raum auch für die eigene Weiterentwicklung brauchen. Also beides so ein bisschen in Einklang zu bringen, loszulassen, sich selber rauszunehmen und gleichzeitig dann die Chance zu haben, jetzt nutze ich es dann aber auch für meine eigene Weiterentwicklung.
Also ein Beispiel von mir, ich habe 2023 das neue Buch Die Schwarzgurt-Unternehmer geschrieben und zwar von Januar bis August, davon war ich etwa 4,5 Monate am Schreiben, da war ich nicht im Unternehmen, sondern wirklich weg und war auch die Maßgabe, nur 2 Führungskräfte durften überhaupt zu mir durch, aber ansonsten war ich raus. Und die anderen 3,5 Monate war ich ja auch nicht wirklich im Unternehmen, weil da habe ich noch Seminare nebenbei gehalten und so. Das heißt, von diesen 8 Monaten war ich vielleicht 1,5 Monate oder so im Unternehmen.
Ja.
So, wie hat es funktioniert? Und die zentrale Antwort bei mir, wir sind jetzt intern, sind wir 18 Leute und 26 Coaches externe. Die zentrale Antwort war, ich habe ein Führungsteam. Da sind aktuell jetzt eine Schwangerschaft gegangen, also aktuell 3 Frauen drin. Und ich habe mir unglaublich viel Zeit genommen, dieses Führungsteam zu trainieren und zu schulen.
Ja.
Zum einen sind die bei meinen Seminaren dabei, dann zu irgendwelchen externen Schulungen. Wir machen unglaublich viele interne Schulungen. Wir machen etwa einen Führungstag pro Monat, einen ganzen Tag, wo wir nicht im Unternehmen sind, wo es nicht um operative Dinge geht, also es ist zwar auch, aber eher nachgeordnet, sondern eher um die Fragen, wenn diese und jene Führungssituation aufgeht, wie gehen wir damit um? Oder wie schaffen wir es, das Team in einen Zustand des Teamflow zu bringen? Ist gerade dein Team im Teamflow? Skala 0 bis 10, gerade sind wir bei einer 6. Okay, was können wir tun, um zu einer 7 oder zu einer 8 kommen? Solche Dinge diskutieren wir und da habe ich die Chance, mein Führungsteam so zu schulen, dass sie im Prinzip, sie wissen, wie ich denke, sie denken ähnlich, natürlich auf ihre Art, weil es sind andere Menschen.
Klar.
Aber wir arbeiten alle in eine Richtung. Und das gibt mir das Vertrauen und die Möglichkeit, mich komplett rauszuziehen, Buch zu schreiben und solche Dinge zu machen.
Ja, es braucht ein Grundvertrauen in die Menschen, dass du sie richtig ausgesucht hast.
Ja.
Ne? Ich glaube, das ist so dieses Loslassen können, hat ganz viel mit dem, was du beschreibst, auch mit Vertrauen zu tun.
Ja.
Weil wenn ich darauf vertraue, dass ich die richtigen Menschen dort habe, dann kann ich auch loslassen.
Ja.
Ansonsten müsste ich mir immer die Frage stellen, warum vertraue ich ihnen nicht?
Ja, und ich meine, natürlich machen die auch ihre Fehler. Nur ganz ehrlich, wenn ich mal überlege, wie viele Fehler habe ich gemacht, um zu dem zu werden, der ich heute bin?
Absolut.
Ich bin jetzt 28 Jahre Unternehmer, also wenn es noch eine 3-stellige Anzahl von Fehlern ist, ist es gut. Wahrscheinlich wird es eher eine 4-stellige Anzahl sein und es war einfach notwendig.
Mhm.
So, jetzt machen die Fehler und jetzt könnte ich sagen, okay, lasse ich dieses Fehler das Vertrauen untergraben oder habe ich so viel Vertrauen in die, dass ich mir denke, hey, jetzt haben sie den Fehler gemacht. Sie lernen daraus und machen diesen Fehler nicht nochmal. Und es ist fast immer die zweite Variante. Die werden den Fehler nicht nochmal machen. Und dann auch den Raum zu geben, dass sie Fehler machen, ohne gleich Probleme dann mit meinem Vertrauen zu haben.
Achtest du bei Einstellungen, weil das ja ganz so passt, auch vor allen Dingen auf die Werte der Menschen? Weil es ja ganz viel auch damit zu tun haben kann.
Vor allen Dingen. Also wir nehmen uns bei Einstellungen extrem viel Zeit und sind extrem picky. Also es gibt ja viele Leute oder viele Unternehmen, die sagen, wir brauchen jetzt in den nächsten 2 Monaten ganz dringend jemand, setzen sich damit selbst unter Druck und von den, weiß ich nicht, 2, 5 oder 10 Leuten, die sich in den nächsten 2 Monaten bewerben, muss halt einer rausgegriffen werden. Wir denken da anders. Wir sagen, okay, wir brauchen Leute, wir nehmen aber nur die Richtigen. Und wenn der Richtige schon der Zweite ist, dann nehmen wir den. Wenn der Richtige aber erst der 300. ist, dann warten wir halt unter Umständen auch ein halbes Jahr. Das ist spannend, völlig egal. Weil ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man falsche Leute einstellt, die gehen sowieso irgendwann. Und zwischendurch gibt man so viel Mühe, das kostet so viel Zeit und Energie und Stress. Und dann gehen sie doch wieder, das Team kommt wieder durcheinander. Es ist einfach nicht wert und aus dem Grund, wir wählen nur die Richtigen aus. Mhm. Die Richtigen sind für mich Menschen mit der richtigen Einstellung erstmal. Die ganzen Fachkompetenzen, die kann ich im Wesentlichen trainieren. Mhm. Kommt natürlich drauf an, in welchem Bereich ich tätig bin. Wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Biotech-Unternehmen habe, dann sollte vielleicht der auch irgendwie ein Biotech- oder ein Biologie-Doktor haben und den kriege ich nicht so schnell. Das ist ein bisschen schwieriger zu trainieren. Aber in vielen Bereichen kann ich die Leute, sagen wir mal, in einem Jahr oder so an den Punkt hin trainieren, wo sie eine geile Leistung bringen an der Stelle.
Aber eben auch die Einstellung haben, die du brauchst, um das Unternehmen tatsächlich nach vorne zu bringen. Wo genau liegt denn für dich der entscheidende Unterschied zwischen einem guten Unternehmer und einem echten Unternehmer-Leader, wie du es auch in den Büchern immer schön beschreibst?
Ich glaube, da haben wir jetzt gerade ganz, ganz viel schon drüber gesprochen. Ja. Ein guter Unternehmer kann durchaus einer sein, der auf die Finanzen guckt und Millionen oder gar Milliarden verdient, kann ich als guten Unternehmer beschreiben. Ja. Ein Leader ist für mich eher jemand, der in eine Rolle des Dienstleisters geht. Ich sehe meine Leaderrolle darin, dass ich Dienstleister bin für mein Team und für meine Kunden. Ich habe die Aufgabe, ihnen dabei zu helfen, eine geile Leistung zu bringen. Mhm. Und das ist eine völlig andere Perspektive als dieses Ego-Ding oder ich bin Dienstleister und eher in einer dienenden Haltung unterwegs.
Ja.
Und das ist für mich der zentrale Schlüssel.
Stark. Kannst du uns ein konkretes, vielleicht auch so ein bisschen inspirierendes Beispiel geben aus deinem Umfeld, bei dem ein Unternehmer durch eine wirkliche tiefe persönliche Transformation auch unternehmerisch völlig neue Dimensionen erreicht hat?
Also das sind ziemlich viele tatsächlich. Ich überlege jetzt gerade mal. Ich fange mal bei einem an, der ist auch Mitgesellschafter bei Unternehmercoach und ein sehr guter Freund.
Ja.
Der ist 2009, ist der zuerst zu mir zum Seminar gekommen und hatte damals ein Unternehmen, hat er heute noch, im Bereich Luxustourismus.
Okay.
Und das Unternehmen war gut aufgebaut, gute Struktur und so weiter. Und dann gab es ein Seminar, an das ich mich erinnern kann, wo er mir im Zweiergespräch wirklich sein Innerstes geöffnet hat und da hat sich eine ganze Menge bei ihm gedreht, dass er auch in diese dienende Haltung reingekommen ist. Und dann gab es eine Situation, das war am, ich glaube, 11. März 2020, wir erinnern uns alle, da ging Corona gerade los und er wollte, ich glaube, am 13. März sollte eine Messe, die er organisiert hat, in Wien stattfinden. So, da hat er irgendwie, ich glaube, 800.000 oder 1 Million oder irgendwas in der Größenordnung da rein investiert. Sein Fokus waren damals Messen zu machen und dann hat am 11. März der damalige Kanzler Kurz in Österreich gesagt, jetzt ist Corona, es gibt keine großen Veranstaltungen mehr und dann war da Ende sozusagen. So, der hat also 40 Mitarbeiter damals gehabt, 1 Million war zum Fenster rausgeschmissen erstmal und der Umsatz, der bei ein paar Millionen lag, ist halt durch Corona erstmal auf 0 Millionen zurückgegangen. Und ich glaube, die meisten wären an der Stelle, ja, hätten leichte Schnappatmung gekriegt und wie komme ich da jetzt raus? Und er, weil er so trainiert war, ich habe eine Stunde, nachdem er das mitgekriegt hat, dass die Messe nicht stattfindet, habe ich mit ihm telefoniert und das sagt er mir Folgendes. Da sagt er mir, du, weißt du, ich freue mich richtig auf die Zeit, die jetzt kommt. Also der Umsatz ist gerade auf Null.
Jeder andere in völliger Panik und er dreht es gerade um.
Und der sagt, ich freue mich richtig auf die Zeit, die jetzt kommt, weil jetzt kann ich das, was ich bei dir gelernt und trainiert habe, endlich mal richtig ausspielen. Also mit anderen Worten, er war vorher langweilig, weil es einfach zu gut funktioniert hat.
Ja.
Und dann hat er die Zeit genutzt, also ja, er musste ein paar Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, aber mit denen, die noch da waren, hat er die Zeit genutzt. Seinen Kunden, das waren ja irgendwie alle im Tourismus, die waren ja auch von dem Lockdown betroffen, denen zu helfen und denen Infos an die Hand zu geben, wie sie trotzdem durchkommen und so. Das heißt, die haben sich nur auf das Helfen gegenüber den Kunden konzentriert, teilweise auch umsonst, weil die hatten ja auch kein Geld erstmal zu bezahlen. Klar. Und das führte dann dazu, dass die Ende 21, also so nach anderthalb Jahren, sind die mit einer Unzahl von Awards überhäuft worden von ihrer Branche, weil sie denen so geholfen haben. Wow. Und dann, als es wieder richtig losging, sind sie auch mit einer Unmenge an Euros überhäuft worden, weil die Leute waren dankbar, dass sie so die Hilfe gekriegt haben. Das heißt, mit dem Geld kam dann irgendwann hinterher logischerweise auch. Und diese Haltung in dem Moment, und gerade in Krisen ist es besonders schwer, dann nicht an sich und seine Ängste und sein Ego zu denken, sondern gerade darüber nachzudenken, hey, wie kann ich jetzt anderen helfen? Das fand ich ein unglaublich gutes Beispiel.
Total inspirierend auf jeden Fall. Und soll auch gerne unseren Zuhörern so ein bisschen Mut machen, sich selber in manchen Situationen zurückzunehmen und bewusst erstmal zu überlegen, wie kann ich jemand anders helfen?
Ja.
Und darauf zu vertrauen, dass genau das sich irgendwann auszahlt und nicht die Beispiele zu nehmen, warum sich nicht ausgezahlt hat, sondern sagen, genau. Warum sollte es in dem Moment nicht vielleicht mal funktionieren? Und dann vertraue ich einfach drauf. Das heißt ja nicht, dass man blindlings reinläuft, aber bei den Menschen, wo es sich lohnt, tatsächlich auch mal den Invest auch geht.
Mhm, genau.
Welche konkreten Schritte helfen jetzt Unternehmern, ihre Vision wirklich klar zu formulieren? Und wie konkret soll denn eine Vision deiner Meinung nach sein?
Ich würde ehrlicherweise, auch wenn es ganz anders gelehrt wird, gar nicht mit der Vision anfangen.
Ja.
Ich würde mit der Strategie anfangen. Warum? Eine Vision ist meist was aus dem Unternehmer selbst kommt. Da hat er irgendeine Art von Idee oder irgendeine Art von Vision. So, jetzt ist es aber ein Unternehmen und ein Unternehmen lebt nur dann, wenn es auch Kunden gibt, die das kaufen wollen. Mhm. So, und das kann zufälligerweise funktionieren, wenn die Idee aus dem Unternehmer kommt, das kann aber auch vielleicht nicht funktionieren. Deswegen fange ich an mit der Strategie, weil die Strategie hat den Referenzpunkt nicht im Unternehmer, sondern im Kunden und dessen Bedürfnisse.
Ja.
So, also erst fangen wir mal an, die Bedürfnisse des Kunden. Zum Beispiel bei mir das Thema, die sind halt gerade in einer Situation, die nicht so ist, wie sie sich vorstellen, ob das irgendwie finanziell herausfordernd ist oder dass sie einfach innerlich zu unzufrieden sind und sie darin zu unterstützen. Das ist die strategische Seite. So, die Vision wäre jetzt eher, wenn ich jetzt an das neue Buch denke, Schwarzgott-Unternehmer.
Ja.
Mir geht es darum, dass Unternehmer sich zu dem bestmöglichen Unternehmer trainieren, der sie sein können.
Ja.
Und das ist die Idee hinter Schwarzgott-Unternehmer. Nur, das will der Kunde vielleicht im ersten Moment gar nicht. Der will nur sein Problem lösen. Der denkt gar nicht daran, sich als Unternehmer zu trainieren und der bestmögliche Unternehmer zu werden.
Ja, klar.
Das sind zwei Paar Stiefel. Das passt zwar zusammen, aber ich fange erst an, dem Unternehmer zu helfen und als zweites kommt die Vision hinten drauf.
Ja.
Nicht umgekehrt, weil sonst verlaufe ich mich.
Na, spannende Betrachtung auf jeden Fall. Jetzt sagst du auch, Strategie beginnt mit Identität. Mhm. Wie findest du denn als Unternehmer heraus, was deine wahre Identität ist und wie verändert das auch deine Klarheit bezüglich deiner unternehmerischen Entscheidung, die du logischerweise triffst?
Also ein Beispiel hatten wir gerade vorher schon. Ich glaube, ich habe meine Identität kennengelernt damals am Canyon.
Ja.
Das sind in der Regel ganz tiefe Erfahrungen, wo man sich selbst kennenlernt und das Gefühl hat in diesem Moment, hier bin ich genau richtig, hier bin ich glücklich, hier bin ich verbunden. Wenn dieses Gefühl da ist, dann bin ich sehr, sehr nah an der Identität dran. Und von dort aus das Unternehmen umzubauen, wie ich vorgesagt habe, dann mit den Kunden was anderes zu bieten und später meinen Mitarbeitern was anderes zu bieten. Das ist sozusagen der wirklich tiefe Weg. Jetzt kann ich natürlich nicht warten, bis jemand so ein Erlebnis hat wie ich am Canyon. Das heißt, ich muss irgendwelche Zwischenschritte machen und da hilft in der Regel ein Coaching, wo ich dann an was rangehe, das nenne ich das Grundmotiv. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und von dem Grundmotiv, der nächste Schritt ist dann zu schauen, wo sind denn Kunden, die das gleiche Grundmotiv haben? Weil mit denen wird es auf einmal sehr, sehr leicht und einfach. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Canyon-Erlebnis von mir nehme und auf der anderen Seite Unternehmer nehmen würde, die nur Kohle verdienen wollen, das sieht jeder von außen, das passt überhaupt nicht zusammen. Ja, von daher nehme ich die auch nicht als Zielgruppe. Ich will die Unternehmer, die an sich selbst was verändern wollen, die eine Tiefe erfahren wollen, die eine Verbindung schaffen wollen mit sich, mit ihren Mitarbeitern, diese Art von Unternehmern, weil die zu mir passt.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Gedanke, dass man auch bei der Kundenfindung auf diese Identitätsfrage zurückgeht. Solange ich mir selber nicht bewusst bin, für was ich eigentlich stehe und wo ich hin will und wie ich mich in der Welt zurechtfinde, wo ich sage, da bin ich wirklich glücklich, führt mich auch immer wieder zu dem Punkt zurück, dass viele Menschen ja gar nicht, gerade Unternehmer, oftmals gar nicht sagen können, was sie glücklich macht. Es ist ganz spannend, wenn man sie fragt, wann waren sie das letzte Mal glücklich? Dann kommen oftmals so Dinge, ja, das hat mir Spaß gemacht. Das war nicht die Frage. Sondern die Frage ist, wann warst du wirklich so glücklich, dass du in dem Moment losgelassen hast? Dass du selber was erlebt hast, wo du sagst, wow, ich habe irgendwie die Welt um mich, so wie du vorhin beschrieben hast, so dieses, ich habe das erste Mal das Vogelzwitschern wieder gehört, die Kinderlachen gehört. So hat ja jeder so eigene Momente. Und je öfter diese Momente vorkommen, desto mehr bin ich wahrscheinlich am Kern dran, dass das ja irgendwas sein muss, was meine Identität ausmacht. Weil da bin ich ja wirklich glücklich.
Ja, und ich meine, die Schwierigkeit, ich glaube, Kinder können das leicht beantworten. In der Jugend, kann ich mir vorstellen, können es auch noch viele leicht beantworten. Aber wenn wir dann in, sagen wir mal, so Strukturen, Prozesse und als Unternehmer in so einen Rödel reingeraten, dass ich 60, 70, 80 Stunden in der Woche arbeite, dann kriege ich zwar Ergebnisse produziert, aber in der Regel verliere ich immer mich selbst. Ja. Und sich selbst zu finden und antworten zu können auf die Frage, was macht mich wirklich glücklich, wer bin ich in meinem tiefsten Inneren, das braucht einfach Ruhe. Und wenn ich 70 Stunden in der Woche arbeite, habe ich keine Ruhe. Das heißt, Unternehmer verlieren eigentlich, während sie Unternehmer sind, also während der Gründung, da ist vielleicht noch irgendwie was da gewesen, aber dann nach ein paar Jahren verlieren sie das. Und wenn sie das verloren haben, dann eine Energie im Unternehmen zu erzeugen, was Mitarbeiter und Kunden anzieht, nahezu unmöglich.
Absolut. Gibt es denn für Unternehmer auch sowas wie falsches Wachstum? Und wie erkenne ich denn gerade, ob ich gesund noch wachse oder ob ich vielleicht schon eine Grenze überschreite?
Gut, ich meine, das hat unterschiedliche Aspekte. Also jetzt rein auf einer wirtschaftlichen Ebene, viele sagen ja, wenn ich erst wachse, dann ist alles super. Das stimmt auch nicht so ganz. Ich habe das damals ja durchgemacht in meiner ersten Firma, als wir plötzlich Investoren hatten. Ganz viel Geld, dann konnten wir natürlich viel schneller wachsen, logischerweise. Viel mehr Leute einstellen. Aber da habe ich dann rückblickend gelernt, Wachstum ist auch unglaublich herausfordernd, weil ich muss die richtigen Leute einstellen. Ich brauche plötzlich einen Onboarding-Prozess, wie ich die Leute einarbeite. Ich muss plötzlich die Strukturen anpassen. Es gibt viel mehr Kommunikation im Unternehmen. Also die ganze Organisation und Kultur verändert sich dadurch. Und wenn ich dann nicht weiß, was ich mache, dann fliegt mir das Ding in der Regel um die Ohren. Also zu schnelles Wachstum rein unternehmerisch ist mindestens so herausfordernd, ich sage nicht wie eine Insolvenz, aber wie eine wirtschaftliche Krise ist auf jeden Fall ähnlich herausfordernd.
Jetzt hast du mit deinem Unternehmertraining, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ein Format geschaffen, dass Unternehmer nicht nur fachlich, sondern vor allen Dingen persönlich wachsen lässt. Wie unterscheidet sich denn, vielleicht hast du noch ein paar Beispiele, das Programm ganz konkret von klassischen Business-Seminaren und wer sollte unbedingt daran teilnehmen?
Also in klassischen Business-Seminaren, die sind sehr stark auf Methoden und Kenntnisse und auf Wissen hin fokussiert. Das Unternehmertraining ist auf Können hin fokussiert. Und die Neurowissenschaften haben ja herausgefunden, dass Wissen und Können findet auch an zwei unterschiedlichen Stellen im Gehirn statt. Also absolut. Ich kann mir ganz viel Wissen in den Kopf reinballern, dann kann ich hinterher immer noch nichts. Also ganz überspitzt formuliert, ich will eine Kampfsportart lernen, dann kann ich mir 100 Bücher bei Amazon über Karate kaufen, ich kann die alle lesen, alle Bilder angucken, kann ich immer noch kein Karate.
Ja.
Das heißt, ich muss trainieren. Und das findet in vielen Seminaren tatsächlich nicht wirklich statt. Bei uns gibt es mal ein paar Sachen. Trainings, wie mache ich Mitarbeitergespräche? Dann gibt es Training, das dann eher für zu Hause ist. Das nennen sich Mutaufgaben, weil ganz oft mache ich irgendwas im Unternehmen nicht, weil ich innerlich Angst davor habe oder zumindest eine Unsicherheit verspüre. Ja. Oh Gott, was passiert, wenn ich jetzt dem Mitarbeiter hier meine Erwartungen kommuniziere? Nachher kündigt der noch und wenn der kündigt, ich brauche den aber, alles ganz schlimm, ja, dann lasse ich es halt mal laufen. So, solche Dinge. So, und jeden Tag eine solche Mutaufgabe zu machen, ist Teil des Trainings. Das ist natürlich bei jedem andere logischerweise, aber wenn ich das 2 Jahre lang durchziehe, dann habe ich 760 Mutaufgaben gemacht. Habe ich mich jetzt, 730, nein, egal.
Je nach Jahr.
Ja, genau. Gut, es wäre ein langes Schaltjahr. genau. Dann habe ich entsprechend viele Mutaufgaben gemacht und das verändert mich. Und so haben wir ganz, ganz viele Trainingselemente, die sozusagen zusammenführen und dazu führen, dass die Menschen hinterher anders aus dem Unternehmertraining rausgehen, als sie reinkommen.
Ein ganz spannender Aspekt. Weil gerade dieses Training ist ja was, was dann auch die Persönlichkeit erst verändert. Wir alle wissen ja, die Persönlichkeit verändert sich nicht innerhalb von einem Tag oder 2 Tagen. Klar. Das ist auch die falsche Erwartungshaltung. Ja. Aber das ist ja, wo du auch ganz konkret anders ansetzt, wo du sagst, nee, wir geben den Auftakt, aber wir bringen die Leute über die Aufgaben im Prinzip in die tägliche Veränderung rein. Ja, genau. Wir alle wissen ja, wenn wir mal die Erfahrung gemacht haben, dass viele Dinge, die wir als Ängste in uns tragen, gar nicht eingetreten sind, dass wir daraus auch Kraft und Mut schöpfen und auf einmal Dinge tun, die wir uns nie hätten getraut, wenn wir nicht irgendwann mal diese positive Erfahrung gemacht hätten.
Genau.
Also ein ganz, ganz spannender Aspekt auf jeden Fall.
Und die Teilnehmer, die sagen, dadurch, dass wir es so machen, da hängt natürlich noch viel mehr dran, dass ihre Entwicklungsgeschwindigkeit etwa um den Faktor 10 zunimmt im Unternehmertraining.
Das glaube ich auch,
absolut. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir leben ja in einer Zeit, die, ich sag mal, einigermaßen schnell ist. Also KI, Robotik und was da noch alles kommt, alles exponentielle Technologien. Das heißt, es wird immer schneller. Und die einzige Überlebenschance von meiner Firma ist, wenn wir als Unternehmen uns genauso schnell anpassen können, wie sich außen die Umwelt verändert. So, das fordert voraus, dass ich als Unternehmer 10-mal so schnell bin. Das ist das eine, das machen wir im Unternehmertraining. Und das andere, das erfordert auch, dass mein Team eine entsprechende Anpassungsgeschwindigkeit mit sich bringt und nicht so ein klassisches Team, wo er schon wieder was Neues irgendwie, mit denen werde ich die Zukunft nicht erleben.
Ja, verändert ja auch den Führungsstil. Also erlebt es immer, wenn Unternehmer dann auch fragen, ja, wie kann ich oder als Führungskraft, wie kann ich mir so diesen anderen Führungsstil angewöhnen? Naja, stellen Sie sich mal die Frage, wie geben Sie normalerweise Anweisungen oder wie geben Sie Aufträge? Ich habe immer so ein Bild vor Augen, du hast auf der einen Seite jemanden am einen Ufer und auf der anderen Seite möchtest du aber hin. Die meisten kommen dann mit der Aufgabe und sagen, naja, dann lass mal eine Brücke bauen oder baut da eine Brücke drüber.
Ja.
Anstatt dass ich Ihnen die Frage stelle, okay, die einzige Aufgabe, die ihr habt, ist, wir müssen darüber. Dann sagt der eine vielleicht, oder 20 Meter weiter ist eine Brücke. Der nächste sagt, hast du das Holz nicht gesehen? Da kannst du wunderbar was mitmachen. Und der nächste sagt, ja, aber ich habe noch eine ganz andere Idee. Genau. Ich komme mir eine ganz andere Kreativität, die ich entfalte. Aber das fängt natürlich bei mir auch in der Persönlichkeit an. Ne? Und das ist ja genau das, was du auch spannend erlebst, diese Energie, die Unternehmer aus den eigenen Erlebnissen bringen, auch in die Führung zu transformieren und sagen, ich versuche auch anders umzugehen.
Ich meine, es gibt ja diesen schönen Satz von dem Antoine de Saint-Exupéry, ist glaube ich schon 80 oder 100 Jahre alt. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Leute zusammen, um die Arbeit einzuteilen, Aufgaben zu vergeben und so weiter, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer. Und genau darum geht's. Ja,
total.
Die Sehnsucht zu lehren. Dazu musst du einen Sinn in dein Unternehmen reinbringen, weil an dem Sinn macht sich die Sehnsucht fest.
Ja.
Du musst Wachstumsmöglichkeiten aufzeigen, daran macht sich die Sehnsucht fest. Und du musst die Möglichkeit für eine Gemeinschaft bieten, auch daran macht sich die Sehnsucht fest. Und das ist für mich der Schlüssel von der Führung, genau das zu bieten, dass die Leute sagen, oh geil, mehr, lass uns mal gucken, wie wir das zusammen hinkriegen. Und ob da nachher ein Öltanker rauskommt oder ein Motorboot, ist ja völlig wurscht.
Jetzt hast du in deinem aktuellen Buch Schwarzcode-Unternehmer, was ich sehr, sehr spannend finde, ich habe es auch gelesen, das letzte Geheimnis der leichten, menschlichen und wirksamen Unternehmensführung. Mhm. Beschreibst ja sehr persönlich auch, worauf es wirklich ankommt. Mhm. Welche Werte und Gewohnheiten sind dir persönlich heute besonders wichtig, um erfolgreich und auch für dich erfüllt zu sein?
Also für mich die wichtigste Gewohnheit, die taucht auch im Buch auf, ist die sogenannte Mastergewohnheit.
Ja.
Die Mastergewohnheit ist die Gewohnheit, jeden Tag seine Gewohnheiten zu optimieren. Mhm. Weil, ich meine, Gewohnheiten kennen wir alle. Das ist das, was wir so an Neujahr uns überlegen. Wir wollen eine neue Sport- oder Ernährungsgewohnheit machen. Und dann gibt es so Untersuchungen, die sagen, Mitte Februar sind noch etwa 7% der Leute dabei. Das ist das, was wir alle kennen mit den Gewohnheiten.
Ja.
Und das ist natürlich unglaublich frustrierend, weil es funktioniert nicht, kostet unglaublich viel Energie. Irgendwann nehmen einen die Leute nicht mehr ernst, wenn man irgendwie zum fünften Mal erzählt, aber dieses Jahr höre ich zu Neujahr mit Rauchen auf. Ja, ja, alles klar, wirst du eh nicht tun. Also das ist frustrierend. Und zu lernen, mit Gewohnheiten anders umzugehen und dann ist es möglich, auf eine 95% Erfolgswahrscheinlichkeit zu kommen, statt auf eine 93% Scheiterwahrscheinlichkeit,
ja.
Das ist für mich die wichtigste Gewohnheit und das passiert in der Mastergewohnheit. Das ist sozusagen das, was ich an jedem Tag tue, selbst im Urlaub, immer. Sondern welche Gewohnheiten optimiere ich? Das sind jetzt wieder ganz viele kleine Dinge. Da mache ich mal ein Beispiel. Ich kann morgens ins Unternehmen reinkommen. Was da passiert, ist ja auch eine Gewohnheit. Kann ich reinkommen, dann gehe ich als erstes mal zu meinem Arbeitsblatt, schalte den Computer an und gucke in die E-Mail rein. Das ist sozusagen die eine Gewohnheit. Oder ich kann ins Unternehmen reinkommen und mache erstmal die Runde und laufe, auch wenn es 20 oder 30 Minuten dauert, bei allen Mitarbeitern vorbei, wünsche einen guten Morgen, führe ein kleines persönliches Gespräch und baue eine Bindung auf, setze mich dann an meinen Schreibtisch und beschäftige mich als allererstes mit den Zielen für den heutigen Tag.
Mhm.
Und die E-Mails kommen erst mittags dran, weil in den E-Mails stehen die Ziele von anderen drin und nicht meine. So, das wird zwei völlig unterschiedliche Tage geben.
Total.
Und das wird zu zwei völlig unterschiedlichen Unternehmen führen. Diese eine Gewohnheit am Morgen. So, und wenn man da mal anfängt, drüber nachzudenken, gibt es so viele kleine Gewohnheiten. Zum Beispiel, sind wir pünktlich bei einem Meeting? Sind wir pünktlich bei einem Meeting fertig? Kleinigkeit.
Ja.
Aber das macht einen Unterschied.
Total.
Und dazu überlegen und diese Gewohnheiten bei sich selbst und im Unternehmen auch für die Mitarbeiter nach und nach zu verändern, das halte ich für den zentralen Schlüssel.
Ja, und das, was wahrscheinlich den meisten auch schwerfällt, aber genau dafür gibt es ja A, das Buch, was ich herzlich nur empfehlen kann, einfach mal durchzulesen, weil du da sehr anschaulich Dinge beschreibst, genau aus Geschichten heraus, die man sehr gut nachvollziehen kann, die es einem auch leichter machen, es zu akzeptieren, weil es Geschichten von Menschen sind, weil es Geschichten sind, die man sofort nachfühlen kann.
Ja.
Und das, finde ich, kommt in dem Buch sehr schön rüber. Man kann diese Geschichten oder auch die Botschaften, die du in die Geschichte gepackt hast, viel leichter verarbeiten, weil sie einem so vertraut vorkommen, weil man sie sehr gut nachfühlen kann auf jeden
Fall. Also das war auch ganz lustig, weil das ja eine Geschichte ist, eher so eine Art Business-Roman.
Yeah.
Und das handelt von einem Hotelier und von Hotels habe ich eigentlich nur aus Kundenperspektive eine Ahnung, weil ich mit meinem Seminar natürlich ganz viel in Hotels bin.
Mhm.
Und dann dachte ich mir, okay, wie machst du das denn jetzt? Und dann habe ich einfach, ich habe ein paar Hoteliers als Kunden bei mir, habe dann mit denen erstmal Telefoninterviews gemacht, um so reale Fälle irgendwie beschrieben zu kriegen. Was passiert denn in so einer Hotelküche? Keine Ahnung, was da passiert. Dann hätte ich ja auch kein Buch schreiben können.
Klar.
Und das hat mir immer noch nicht gereicht. Und dann habe ich bei einem Hotelier erstmal, obwohl ich 28 Jahre Unternehmer bin, erstmal ein Praktikum gemacht und gelernt, wie funktioniert eigentlich ein Hotel, um dann das Buch entsprechend schreiben zu können. Und dann gibt es da so eine kleine Anekdote, wo einer aus der Küche einer Servicekraft einen Kürbis hinterher wirft. Das war ein realer Fall, also was bei dem Praktikum sozusagen passiert ist. Und glaube ich, gerade dadurch, dass ich mich dann nochmal sozusagen vor Ort mir das angeguckt habe, wie ist es denn wirklich, ist es natürlich auch ein Stück weit lebendiger geworden.
Total merkbar, aber auch, dass es eben keine Geschichte ist wie sonst, sondern eine Geschichte ist, die man sofort nachfühlen kann. Mhm. Ich finde, dieses Nachfühlen ist was, was viel leichter die Veränderung zulässt bei einem, weil es sich so anfühlt, als würde der Vertraute, du sagst ja, der Unternehmercoach, nebendran stehen und genau diese Botschaft über eine Geschichte rein, weil man sagt ja nicht umsonst, Geschichten beseelen. Das wird in dem Buch, glaube ich, sehr, sehr schön meines Erachtens deutlich, wie spannend das sein kann zum Durchlesen. Man ist dann schnell versucht, dann doch auf einmal durchzulesen, obwohl man vielleicht ein bisschen mehr Zeit sich einplanen sollte, aber weil es eben genauso spannend ist, weil es abwechslungsreich und kurzweilig ist. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Stefan, das war wieder eine unglaublich spannende Folge. Ich bin sicher, unsere Zuhörer werden eine ganze Menge mitgenommen haben. Von Herzen vielen Dank für die vielen Erkenntnisse, die du geteilt hast.
Danke.
Ja, und wer jetzt Lust bekommen hat auf noch mehr erfolgserprobte Impulse für den persönlichen Unternehmeralltag, dem empfehle ich unbedingt nochmal bei Stefan und dem Unternehmercoach-Team auf unternehmercoach.com vorbeizugucken. Natürlich auch gerne bei uns auf umsetzungsprofis.de oder auf LinkedIn sich mit uns beiden zu vernetzen. Motivierenden Grüßen bis zur nächsten Folge.